HR Info. Das Interview.
Mit Isabel Reifenrath. Bald beginnen die Sommerferien in Deutschland und nachdem die weltweite Reisewarnung aufgehoben wurde, sind viele Deutsche wieder dabei, Bikini und Flipflops in ihre Koffer zu packen. Seit einer Woche heben die Ferienflieger wieder ab. Es sind aber auch nur noch wenige Tage bis zum Start der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Deutschland hat hier enorme Aufgaben durch die Corona-Krise vor sich. Über beides möchte ich mit Bundesaußenminister Heiko Maas sprechen. Herr Maas, wahrscheinlich könnten Sie gerade auch sehr gut Urlaub gebrauchen, oder?
Ja, da geht's mir nicht anders als vielen in Deutschland. Ich glaube, die letzten 4 Monate sind echt eine schwierige Zeit gewesen, beruflich, aber auch überhaupt, wie man sein Leben organisiert hat. Es war ja alles verändert. Und ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die sich freuen, mal auszuspannen, mal die Dinge sacken zu lassen. Und das wünsche ich auch jedem, dass er diese Zeit findet im Sommer.
Sie hatten eine immense Aufgabe vor sich. Sie haben 250.000 Deutsche aus dem Ausland zurück nach Hause geholt, weil die dort gestrandet waren. Was war das für eine Aufgabe? Hat das Auswärtige Amt da die Nächte durchgearbeitet?
Also da haben wir wirklich die Nächte durchgearbeitet und zwar, ich glaube, fast 4 Wochen am Stück. Weil das ja über uns kam, ohne dass wir darauf vorbereitet waren und wir dann auch selber davon überrascht waren, wie viele deutsche Touristen sich gerade mal im Ausland befunden haben.
Hätten Sie nicht gedacht, dass so viele Deutsche reisen?
Nee, habe auch nicht gedacht, dass 12.000 Deutsche in Neuseeland sich gerade mal befinden, irgendwie März, April. Aber das ging alles sehr, sehr schnell und das hat Dimensionen angenommen, die wir so auch nicht erwartet haben. Wir mussten das Personal aufstocken, etwa im Krisenreaktionszentrum. Wir hatten über 200.000 Anrufe dort in wenigen Wochen und haben es trotzdem geschafft, dann mit Hilfe der Botschaften und der Konsulate überall auf der Welt fast 250.000 Menschen zurückzubringen, die ansonsten nicht mehr zurückgekommen wären, wegen Corona, wegen Ausgangssperren, wegen der Schließung von Flughäfen und so. Und das war jetzt mal was, was es so noch nicht gab in der 150-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes. Und wo, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen, die da hart gearbeitet haben, sowohl im Auswärtigen Amt, aber auch vor Ort in den Botschaften und in den Konsulaten echt stolz darauf sein können, was sie da geleistet haben. Sie haben vielen Menschen geholfen, die echt in einer schwierigen Lage waren.
Die Rückholaktion ist gestartet Mitte Mai. Die weltweite Reisewarnung wurde Mitte März ausgesprochen. Da sind doch einige Deutsche auch noch in den Urlaub gefahren, obwohl es die Reisewarnung schon gab. Sie haben nie ein Wort dazu gesagt, sie nie kritisiert. Haben Sie sich Ihren Teil gedacht?
Also das ist sehr schwer nachzuvollziehen, wann, wieso, weshalb jemand weggefahren ist. Es gab übrigens aber auch ganz viele, die gar nicht touristisch unterwegs gewesen sind. Viele Studenten, die irgendwo in einem Auslandsjahr gewesen sind. Also da kam so viel zusammen und ehrlich gesagt, wir hatten auch nicht die Zeit, uns jetzt mit jeder einzelnen Reise und der Frage, ob die jetzt wirklich noch hätte stattfinden müssen, damit auseinanderzusetzen, sondern wir haben alle Kräfte, die wir haben, organisiert, um dafür zu sorgen, dass die Leute schnellstmöglich wieder zurückkommen und haben vieles, über das man irgendwann mal reden sollte, dann mal erst hinten angestellt und haben uns wirklich ausschließlich darum gekümmert, so schnell wie möglich, so viele wie möglich von überall auf der Welt wieder zurück nach Deutschland zu bringen.
Jetzt sitzen ein paar Leute noch fest und andere sitzen jetzt im Flieger nach Mallorca und trinken ihr erstes Bier am Ballermann. Das ist schon auch ein bisschen schräg, oder?
Naja, also erstmal nach Spanien fliegen ja noch gar nicht so viele. Es gibt eine Ausnahmebestimmung für die Balearen, also das ein paar Tausend, die im Übrigen schon vorher gebucht haben.
11.000?
Ja, nach Mallorca können. Ich glaube, den Ballermann, den man aus der Vergangenheit kennt, den wird es in diesem Jahr wohl sicherlich nicht geben, weil auch Spanien ein Land ist, das außerordentlich hart getroffen wurde mit vielen, vielen Toten. Die haben sehr gelitten unter der Situation und deshalb bin ich mir sicher, auch aus den Gesprächen mit meiner spanischen Kollegin, dass die sehr genau darauf achten werden, dass die Regeln, die es gibt, auch eingehalten werden am Ballermann oder wo auch immer. Und das wird nicht nur in Spanien so sein und auch nicht nur in Italien, das wird überall so sein und deshalb muss sich jeder darauf einstellen, dass der Urlaub, den man dieses Jahr im Sommer haben wird, der wird anders sein als den, den man aus der Vergangenheit kennt. Darauf muss man sich einstellen. Das ist aber auch notwendig, denn das ist noch nicht vorbei mit der Pandemie. Und wir müssen verhindern, dass das geschieht, was ja beim Ausbruch der Pandemie eine große Rolle gespielt hat, dass nämlich in Urlaubshotspots in Südtirol oder in Ischgl es Infektionsherde gab, die die Leute dann mit nach Hause gebracht haben, die Infektionen an andere infiziert haben. Und deshalb muss man da sehr genau hinschauen. Das ist alles nicht vorbei. Man muss weiter vorsichtig bleiben. Und die Regeln, die es gibt, die müssen vor Ort eingehalten werden. Und wenn sich in einem Urlaubsland etwas verändert, dann kann auch sehr schnell aus einem Reisehinweis wieder eine Reisewarnung werden.
Viele Kollegen haben es schon versucht herauszufinden, wo sie dieses Jahr in Urlaub hinfahren. Das will ich gar nicht probieren, weil ich glaube, da werde ich keinen Erfolg haben.
Genau.
Aber ich glaube auch, dass sie eigentlich gar keine Zeit für Urlaub haben werden, weil Deutschland wird ja nach 13 Jahren zum ersten Mal wieder die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen, richtig?
Das stimmt, und zwar ab dem 1. Juli. Deshalb werde ich wahrscheinlich in den ersten Wochen, in denen wir die Ratspräsidentschaft haben, wirklich keinen Urlaub machen können. Und im Übrigen haben wir nicht nur ab dem 1. Juli die Ratspräsidentschaft bis zum Ende des Jahres, sondern wir haben vom 1. Juli bis Ende Juli auch noch die Präsidentschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Man kann zwar nicht nach New York reisen, diese Sitzungen finden nur virtuell statt, aber dort wird es wahrscheinlich auch noch so sein, dass ich einige dieser Sitzungen selber leiten muss. Also insofern, der Juli, da wird es viel Arbeit geben. Und der Urlaub wird dann hoffentlich danach kommen.
Die Erwartungen an Deutschland, was die EU-Ratspräsidentschaft angeht, sind enorm. Die Themen, also die To-Do-Liste, war ewig lang. Fällt das jetzt alles hinten über und es geht nur noch um Corona?
Nee, das darf nicht so sein. Aber womit Sie recht haben, ist, dass die Erwartungshaltung enorm ist. Also es ist so viel liegen geblieben in den letzten Jahren. Die Finanzfragen, also der mehrjährige Finanzrahmen, also den Haushalt der Europäischen Union für die nächsten 7 Jahre, den müssen wir jetzt unter Dach und Fach kriegen. Dann das sogenannte Recovery-Programm, also wie wir aus der Pandemie und aus der Wirtschaftskrise wieder herauskommen wollen. Aber auch andere Fragen, also der Brexit fällt in diese Zeit, in der wir die Präsidentschaft haben, und der muss bis zum Ende des Jahres unter Dach und Fach sein, sonst ist es zu spät.
Der wird nicht wegen Corona ausfallen, oder?
Nee, leider fällt er nicht aus wegen Corona. Aber auch andere Fragen, die Migrationsthemen, mit denen wir uns schon über viele Jahre in der Europäischen Union beschäftigen, ohne einen wirklichen Schritt weiterzukommen, auch das wird wieder auf dem Tisch liegen. Die neue Kommission hat gerade den Green Deal innerhalb der Europäischen Union auf den Weg gebracht. Auch das müssen wir weiterarbeiten. Wir haben Fragen der Rechtsstaatlichkeit, wenn man guckt auf Länder wie Ungarn oder Polen, wo es sogenannte Artikel 7-Verfahren gibt, also Verfahren, in denen deren Verhalten überprüft wird. Also es gibt ganz, ganz viele Themen. Corona haben wir so nicht geplant, stand nicht in unserem Programm. Deshalb mussten wir unser Programm doch ganz wesentlich überarbeiten. Und das wird uns auch sehr beschäftigen. Das wird während der ganzen Hälfte des zweiten Jahres uns sicherlich beschäftigen. Aber es soll nicht nur eine Corona-Präsidentschaft werden. Wir wollen diese Fragen der Zukunft, also Klimawandel, wir wollen die technologische Weiterentwicklung, die Digitalisierung in Europa. Und ich glaube, wir müssen uns auch einer ganz strategischen Frage stellen, nämlich das, was wir als europäische Souveränität bezeichnen. Wir leben in einer Zeit der neuen Großmächtekonkurrenz zwischen den USA, China und Russland. Und wir werden als Europäer nur dann eine Chance haben, unsere Interessen und unsere Werte durchzusetzen, wenn wir dies als Europäer tun. Jedes einzelne Land, jedes einzelne Mitgliedsland ist zu klein, um in dieser Großmächte-Liga mitzuspielen. Und deshalb müssen wir uns auch viel mehr bei all den wichtigen globalen Themen und Herausforderungen als Europäer aufstellen, gegenüber China, gegenüber Russland und ja, bedauerlicherweise auch immer mehr gegenüber den Vereinigten Staaten.
Sehen Sie denn die Corona-Krise da vielleicht auch als Chance? Weil Deutschland ist extrem gut durch die Krise gekommen und vielleicht ist diese Krise ja auch eine Chance, dass man zum Beispiel den Green Deal, den ökologischen Wirtschaftswandel, schneller voranbringen kann?
Also das wird sehr von uns allen abhängen, ob es eine Chance ist. Ich glaube aber, dass es wirklich eine sein könnte, weil wir haben alle erst gekämpft mit dem Virus und uns alle erst mal selber irgendwie versucht, über die Runden zu retten. Aber dann ist es sehr schnell auch innerhalb der EU koordiniert worden, was man macht und welchen Weg man geht. Und ich glaube, an keinem anderen Platz auf der Welt haben sehr viele Länder, sehr viele Nationalstaaten so solidarisch miteinander gehandelt, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt. Das macht die Europäische Union aus. Und deshalb glaube ich, ja, wir können einiges lernen aus dem, was wir die letzten 4 Monate erlebt haben. Aber wir können dem Ergebnis auch eine Chance daraus machen.
Bundesaußenminister Heiko Maas ist zu Gast bei HR Info, das Interview. Wir sprechen über das Reisen während der Corona-Pandemie, aber auch über Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft. Und an diesem Punkt gibt es bei HR Info immer eine Überraschungsbox. Das ist diese hier. Mhm. Und die werde ich jetzt auch lüften. Was ist das? Was baut sich da auf? Es geht ums Entweder-Oder.
Das ist ein Flugzeug.
Genau, ein Flugzeug. Und das andere könnte was gewesen sein?
Einer der Klingeltöne meines Sohnes.
Nee, nicht so ganz. Ich dachte mehr so an das Aufbauen einer Videokonferenz.
Ach so.
Weil Sie extrem viele Videokonferenzen jetzt hatten in der Zeit, wo Sie nicht fliegen konnten. Ich wollte eigentlich gerne wissen, welches Geräusch Ihnen lieber ist.
Also mir ist das Geräusch eines startenden oder landenden Flugzeuges deutlich lieber, weil es mir die Möglichkeit gibt, über Reisen Länder zu besuchen, etwas über diese Länder zu lernen, Kolleginnen und Kollegen persönlich zu treffen, ganz andere Beziehungen zu ihnen aufbauen zu können, als vor so einem Bildschirm zu sitzen den ganzen Tag, auf dem dann 24, 27, 28, 32 Kacheln sind. Das ist eine andere Form der Kommunikation. Ich glaube, einiges davon wird man auch in der Nach-Corona-Zeit beibehalten können, weil es einfach einfacher ist, sich zusammenzuschalten. Aber Außenpolitik lebt viel vom Vertrauen. Und Vertrauen wird gebildet, wenn Menschen sich treffen, auch physisch.
Wobei das Reisen doch auch super anstrengend ist. Ich durfte ein paar Mal mit Ihnen fliegen. Man fliegt teilweise über Nacht, damit man am nächsten Morgen in Peking ist oder so. Das laugt einen doch auch aus.
Das stimmt, vor allen Dingen, wenn man es ständig macht. Und ich habe in der Vergangenheit auch öfter gedacht, die ganze Reiserei ist ein bisschen viel manchmal. Aber nachdem ich jetzt 4 Monate gar nicht mehr unterwegs gewesen bin, habe ich dann doch auch feststellen können, wie wichtig das Reisen ist, um Außenpolitik zu machen, um das auch operativ zu tun, weil man einfach, es ist was anderes, wenn man jemanden mal irgendwie in die Ecke des Raumes ziehen kann und auf ihn einquatschen kann, weil man ihn überzeugen will von etwas, als wenn man vor einem Bildschirm sitzt. So.
Geht das nicht in der Videokonferenz, dass man irgendwie nochmal so unterm Tisch eine SMS schreibt oder so?
Wir schreiben uns ständig, die auf dem Bildschirm sind, während der Videokonferenz SMS. Also da gibt es sozusagen auch noch eine zweite Kommunikation neben der offiziellen, neben dem, der gerade am Sprechen ist. Das hat sich auch so eingebürgert. Das ist vielleicht auch normal. Und auf die Art und Weise sind auch schon einige Probleme geklärt worden. Wenn man sich eben sieht, wenn man in einer Videokonferenz gerade mal zusammengeschaltet ist.
Übt man da Pokerface, damit das keiner merkt?
Am Anfang war das vielleicht so, aber am Schluss, irgendwann ist es dann auch so gewesen, ich meine, wenn wir uns im Außenrat der Europäischen Union treffen, dann sitzen da 27 Außenminister, da sitzt Herr Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, und in der Regel will jeder zu jedem Thema etwas sagen. Das heißt, man kommt einmal dran und dann kommen 26 andere dran. Das heißt, die Zeit, bis man wieder dran ist beim nächsten Thema, ist relativ lange. Deshalb dauern solche Konferenzen auch schon mal 3-4 Stunden. Und da man die meiste Zeit da sitzt und andere sprechen, ist es auch schon mal so, dass man Kontakt aufnimmt mit dem einen oder anderen, der auch gerade nicht am Sprechen ist. Aber ich glaube, sieht man auch viele, die ein Handy in der Hand haben, so auf dem Bildschirm. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile akzeptiert, weil jeder weiß, dass es völlig unmöglich ist, 4 Stunden lang die volle Aufmerksamkeit immer auf den jeweiligen Speaker zu richten. Und solange man im Bild bleibt und nicht plötzlich irgendwo vor einer Länderfahne nur noch einen leeren Stuhl sieht, ist das, finde ich, auch okay.
Oder jemand duscht oder man komische Geräusche hört.
Das mit dem Duschen habe ich auch nur gelesen, dass es mal in Brasilien der Fall gewesen ist. Also es ist uns jetzt aber noch nicht vorgekommen.
Gar nichts?
Also zumindest in der Kategorie noch nicht.
Okay. Gerade am Anfang der Krise, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass mittlerweile die EU-Staaten sehr gut zusammenarbeiten. Aber gerade am Anfang der Krise hatte man das Gefühl, alle machen ihre Grenzen dicht und kämpfen erstmal jeder für sich. Jetzt wird es bald um den Impfstoff gehen. Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben ja schon zusammen ein Geschäft gemacht oder einen Vertrag unterschrieben mit einem britischen Pharmakonzern. Wenn der dann kommt, der Impfstoff, wird das eigentlich der neue Konflikt sein zwischen den Staaten der Welt? Wer bekommt ihn zuerst?
Also das hoffe ich nicht, weil wir uns vor allen Dingen innerhalb der Europäischen Union darauf verständigt haben, und zwar zwischen allen Mitgliedstaaten, dass sowohl Medikamente als auch ein Impfstoff für alle zugänglich sein soll. Und im Übrigen nicht nur für die Länder der Europäischen Union, auch für andere Staaten, die möglicherweise nicht den Zugang haben zu medizinischer Versorgung wie wir, die besonders vulnerabel sind. Und das wird, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit der internationalen Staatengemeinschaft. Ich finde es gut, dass die Europäische Union sich zusammentut, auch viel Geld auf den Tisch legt, um zusammen daran zu arbeiten, einen Impfstoff oder Medikamente zu entwickeln. Und natürlich müssen davon alle in der Europäischen Union profitieren. Aber ich finde, nicht nur die Europäische Union, sondern auch global muss ein Impfstoff, muss ein global verfügbares Gut werden. Denn wir haben ja gesehen, diese Pandemie macht an keinen Grenzen halt. Wir reden jetzt oder haben eben über das Reisen gesprochen. Wenn sich in Ländern das Virus wieder ausbreitet, wird es auch wieder nach Deutschland verstärkt eingeschleppt werden. Und deshalb ist es eigentlich eine Frage des gesunden Menschenverstandes, dass man diesen Impfstoff, wenn er mal gefunden wird, so produziert, dass er für alle zugänglich ist und nicht die Reichen sich das leisten können und die Armen in die Röhre gucken. Denn dann wird auch das Virus wieder zu den Reichen kommen. Also man hat ein eigenes Interesse daran, dass der Impfstoff am Schluss allen zur Verfügung gestellt werden kann.
Aber ich kann mir das in der Praxis, diese Verteilung, noch nicht so richtig vorstellen. Können Sie einem Deutschen erklären, dass er jetzt erstmal auf seinen Impfstoff verzichten muss, weil zum Beispiel erstmal etwas nach Afrika oder in den Nahen Osten geht? Oder wird man dann sagen, alle älteren Menschen auf der ganzen Welt müssen zuerst geimpft werden?
Also darüber wird man sprechen müssen, ob es Bevölkerungsgruppen gibt, die ganz besonders gefährdet sind. Das wissen wir ja bei älteren Menschen, dass die vielleicht zuerst geimpft werden. Ich glaube, dass wenn die Europäische Union zusammen, also wenn wir als die Mitgliedstaaten der Europäischen Union uns zusammen bei der Erforschung eines Impfstoffes tun, dann werden wir das zusammen auch bei der Produktion tun können. Das heißt, dass man die Produktion so aufbaut, dass sie tatsächlich auch eine Massenproduktion wird, die für Europa reicht, aber eben auch darüber hinaus. Und man wird wahrscheinlich immer wieder Kriterien einziehen müssen, dass dort, wo das Virus sich gerade ausbreitet, eben ganz besonders schnell geholfen werden muss. Und dort, wo möglicherweise die Risikogruppen groß oder größer sind als sonst wo. Also ich glaube, es gibt viele sehr, sehr sachliche Kriterien, anhand denen man das entscheiden kann.
Während wir uns vor allen Dingen mit den Sommerferien beschäftigt haben und mit dem Reisen, mit unseren EU-Grenzen, sind ja die Kriege auf der Welt weitergegangen. Es war ja gefordert worden, ein Waffenstillstand, der nicht so richtig funktioniert hat. Im Jemen geht es weiter, in Libyen, in Syrien. Die Friedensverhandlungen in Afghanistan stocken. Ist es durch die Corona-Pandemie da nicht möglich, weiterzukommen? Oder wird Corona vielleicht zum Teil auch jetzt ausgenutzt als Vorwand, sich nicht weiter zu engagieren?
Bedauerlicherweise ist es so, dass es auch Konflikte gibt, bei denen die Corona-Pandemie als Vorwand genutzt wird. Keine humanitären Hilfe mehr ins Land zu lassen oder bei den Vereinten Nationen die Inspektionen nicht mehr durchführen zu lassen. Also das wird schon auch missbraucht, also das erleben wir auch. Ich kann eigentlich nur dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zustimmen, der gesagt hat, eigentlich ist die Situation mit Corona so schlimm, dass wir alle, die wir in irgendeiner Weise verantwortliche Menschen sind, jetzt mal sagen müssen, es gibt jetzt einen weltweiten Waffenstillstand in dieser Corona-Zeit und wir kümmern uns erstmal darum, dass das Virus bekämpft wird und nicht der Feind, den man sieht in dem Konflikt, in dem man gerade lebt. Aber das ist bedauerlicherweise nicht in der Weise und auch nicht in dem Umfang umgesetzt worden, wie wir uns das gewünscht haben. Und die Corona-Pandemie hat die Konflikte alle noch verschlimmert. Die Menschen, die leiden in den Kriegen in Libyen, in Syrien, im Jemen, die leiden jetzt noch mehr, als sie es ohnehin schon getan haben. Das ist eigentlich unerträglich.
Glauben Sie denn, dass das noch schlimmer werden wird?
Ich hoffe es nicht. Also wir haben ja innerhalb der Bundesregierung unsere Mittel für humanitäre Hilfe noch einmal massiv aufgestockt, weil wir gesehen haben, dass der Bedarf jetzt noch mal größer geworden ist. Die Vereinten Nationen haben eigene Programme aufgelegt. Also wir versuchen jetzt ganz gezielt zu helfen in Konflikt- und Krisenregionen, weil wir wissen, dass das Leid der Menschen, das ohnehin schon schrecklich gewesen ist, dass das jetzt noch schlimmer wird. Und da wollen wir präsent sein und das organisieren wir über die Vereinten Nationen. Aber trotzdem, diese Kriege und Konflikte, die es gibt, sind schon schlimm genug. Sie werden mit Corona noch verschlimmert und trotzdem müssen wir diese Konflikte im Blick behalten, für die wir alle politische Lösungen brauchen. Das gilt für Libyen, das gilt für Jemen, das gilt auch für Syrien. Und diese politischen Lösungen hat es bisher nicht gegeben. Und deshalb müssen wir weiter daran arbeiten. Und wir sollten es niemandem erlauben oder durchgehen lassen, die Corona-Pandemie als Vorwand zu nutzen, um seine militärischen Ziele in dem Konflikt, in dem man gerade ist, in irgendeiner Weise besser durchsetzen zu können.
Mit Corona beginnt quasi eine neue Zeitrechnung. Ich würde gerne mit Ihnen zum Schluss noch mal einen Ausblick werfen auf die Welt im Jahr 1 nach Corona, also im nächsten Jahr. Ich würde Sie bitten, meine Sätze zu beenden, gerne kurz. Durch die Corona-Krise wird sich das Amt des Außenministers verändert haben, weil...
Weil neue Aufgaben dazugekommen sind, Krisen- und Katastrophenschutz, und wir festgestellt haben, dass wir international dort mehr und besser koordinieren können und müssen. Und deshalb ist jetzt nochmal eine neue Herausforderung zur Außenpolitik dazugekommen.
Ich habe aus der Pandemie gelernt, dass
selbst in schwierigsten Situationen, wenn international zusammengehalten wird, es irgendwann einen Weg aus der Krise gibt.
Die Deutschen werden an der Krise gewachsen sein, weil?
Weil sie plötzlich gesehen haben, dass vieles, was unser Leben gut und schön macht, Freiheit, Wohlstand, Gesundheit, alles keine Selbstverständlichkeit ist, sondern einem von heute auf morgen genommen werden kann. Das ist etwas, was viele Menschen an anderen Plätzen der Welt schon erlebt haben. Und die Tatsache, das in einer anderen Form hier auch nochmal erlebt zu haben, hoffe ich, dass das das Bewusstsein schärft, dass wir nicht alleine auf der Welt sind.
Wenn die Staaten durch Corona enger zusammengerückt sind, dann?
Dann gibt es die Möglichkeit, viele der Konflikte, Krisen und Kriege, die wir schon viel zu lange mit uns rumschleppen, dann endlich doch mal einer Lösung zuzuführen. Und daran werden wir uns sowohl im Sicherheitsrat, aber auch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft auch messen lassen wollen.
Die Umfragewerte der Union, der Kanzlerin, sind durch die Krise unheimlich durch die Decke gegangen. Ihre nicht. Finden Sie das manchmal unfair, wie sie bewertet werden?
Also das habe ich hinter mir, Umfragewerte als unfair zu empfinden. Ich glaube aber auch, dass die Union weiß, dass sie Frau Merkel bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr im Team haben wird und dass die Umfragewerte der Union zu einem nicht unerheblichen Teil Frau Merkel zuzuschreiben sind. Und was die Union ohne Frau Merkel noch wert ist, das werden wir dann sehen.
Aber nochmal zu Ihnen. Ich finde es unheimlich schwierig, Ihre Arbeit einzuschätzen. Journalisten sind da oft sehr fleißig, Sie zu bewerten. Woran würden Sie eigentlich gerne gemessen werden?
Naja, vielleicht zunächst mal am Ende der Legislaturperiode. Also wenn man dann tatsächlich mal 4 Jahre die Möglichkeit hat, etwas geleistet zu haben oder eben auch nicht. Ich glaube, dass das Thema Europa zusammenzuhalten, nicht nur in der Corona-Pandemie, sondern auch darüber hinaus, ganz entscheidend sein wird. Und auch die Frage, ob wir uns gegenüber den USA, Russland und China als Europäer behaupten oder jeder sein eigenes Ding macht, was dazu führen wird, dass wir alle zum Spielball dieser Mächte werden. Wenn wir dem einen Schritt näher kommen und dazu in unserer Ratspräsidentschaft auch noch einen Teil dazu beitragen können, dann wäre zumindest ich zufrieden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bundesaußenminister Heiko Maas war unser heutiger Gast. Wir haben über die Welt in der Corona-Krise gesprochen, wenige Tage bevor Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Ich bin Isabel Reifenrath. Das war HR Info, das Interview. Unseren Podcast gibt es unter hrinforadio.de oder in der Audiothek der ARD.